Wir haben Ostergottesdienst. Ostern, da hat einer, Wilhelm Busch, hat etwas gedichtet. Es gibt zwei berühmte Wilhelm Busch. Von welchem das ist, gehört er, gerade wenn er hat gesagt, es ist das Osterfest alljährlich für den Hasen recht beschwerlich. Das war nicht der Pfarrer Wilhelm Busch, das war dieser, der zeichnet. Da die Witzfigur und so. Um Hasen geht es eigentlich nicht in Ostern. Und wir haben heute Morgen schon getöpft mit Eier. Um das geht es zwar auch nicht, aber ich habe mich gleich gefragt, ja, wieso denn das? Oder es gibt so viele Osterbrüche bei uns, bei anderen auch. Einer ist der von Eier. Und ich habe nachgelesen, woher das kommt. Ich habe es noch interessant gefunden, vielleicht ihr auch. Es ist so, dass scheint Kälte, ein ganz früheres Volk, auch im Frühling haben gewartet, dass die Zugvögel wiederkommen. Und wenn sie vermutet, dass sie nachher, dann sind sie rausgegangen aus ihren Siedlungen, schauen, ob sie angekommen sind, Zugvögel. Das wäre das Signal gewesen, dass der Frühling wirklich angebrochen ist. Und dann haben sie, dann, wenn das der Fall war, wenn die Vögel da waren, das Vogelfest gefeiert. Und sind wieder in die Siedlung gegangen und haben gefestet und getafelt und gefeiert. Und weil es dann um Vögel ging, die sie kamen, das hat es ausgemacht, der Grund für das Fest. Haben wir dann scheint Eier gegessen, oder so, Bitteli, was sonst aus den Eiern schläufen und so. Und ein bisschen Gückeli auch. Und das Gückel- oder Vögelfest von dann hat dann den Eierbrauch gegeben, und darum töpfen wir an Ostern. Und es ist wieder nicht für uns das Wesentliche an Ostern. Es ist natürlich Zeit, dass wir uns im Wesentlichen zuwenden. Vor der Predigt von Philipp, wo er fragt, was der Ostern eigentlich für uns für einen Unterschied macht. Für unser Leben, für uns persönlich. Möchte ich noch einen zitieren, das mal ist ein Theologe, Kurt Rommel, der auch etwas zu Ostern hat gesagt, zur Auferstehung von Jesus, die wir heute feiern. Der hat gesagt, Jesu Auferstehung zeigt, dass Gott Ja zu unserem Sterben sagt. Dass Gott Ja zu unserem Sterben sagt, aber nein zu unserem ewigen Tod. Darum ist Ostern ein Freudentag. Bist du gut, Philipp?
Die meisten von euch lesen wahrscheinlich Zeitung, vielleicht jeden Tag, von der ersten Seite bis zur letzten. Wir verlieren das manchmal ein bisschen. Ich weiß nicht, warum, dass man in der Zeitung nicht eine Überschrift haben kann. Zum Beispiel News, die Hand und Fuß hat. Dann könnte ich nur dorthin gehen und die lesen und den Rest könnte ich lassen. Aber eben, du hast andere Interessen als ich. Dann kommen wir so wieder nicht gut. Müssen wir uns gerne zusammen suchen. Ich habe gerne, wenn man zum Punkt kommt. Und von daher kommen wir jetzt gleich zum Punkt. Ostern, du verstehst, was bedeutet die Ostern und warum spielt die Ostern eine Rolle für uns als Christen? Es gibt einen Haufen Sachen, die du heute Morgen könntest tun, anstatt hier im Gottesdienst zu sein. Es gibt wahrscheinlich weltweit etwa 1 Milliarde Leute, die heute Ostern feiern. Ostern, wo vor 2000 Jahren angefangen hat. Ostern, wo Einfluss hat, dass wir heute gäng noch zu wenig Parkplätze haben und dass heute gäng noch ein Stau ist vor dem Gotthard. Nach 2000 Jahren. Es gibt mehr Leute, es gibt viele Leute, die sagen, sie glauben die Auferstehung. Aber sie sagen auch, ich verstehe sie nicht. Was soll denn das? George Gallup, der hat vor ein paar Jahren eine Umfrage durchgeführt und hat festgestellt, dass 84% der Leute, die nicht regelmässig in den Gottesdienst gehen, sagen, ja, Jesus ist auferstanden. Aber was das bedeutet, das ist eine ganz andere Frage. Was bedeutet, dass Jesus ist auferstanden? Von den Toten. Wir wissen, das ist eine historische Tatsache. Geschichtlich ist das belegt mehrmals. Die ganze Stadt Jerusalem hat davon gewusst und schließlich das ganze Römische Reich. Das waren Nachrichten, die Hang und Fuss hatten in dem Jahr, wo das passiert ist. Hätte es dann CNN schon gegeben, das wäre live übertragen worden. Wir hätten es in unseren Stuben gesehen. Ostern oder die Auferstehung von Jesus ist mindestens 15 Mal bezeugt worden. Einmal hat Jesus Menschen angelenkt, einmal hat er mit ihnen geredet, ein anderes Mal hat er für sie zu Morgen gekocht, ein anderes Mal hat er mit 500 Leuten geredet, nachdem er auferstanden ist. Viele Menschen haben es gesehen, haben es erlebt, dass Jesus auferstanden ist. Was bedeutet das für dich und mich? Einerseits, was Jesus sieht, stimmt, was er gesehen hat. Jesus ist, wer er sieht, er sei. Johannes 11, 25 lesen wir. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wo Jesus hier auf Erden gelebt hat, hat er eigentlich schon ziemlich unverschämte Behauptungen gemacht über sich. Er hat Sachen gesehen wie: Ich bin Gott. Ich bin der einzige Weg zum Himmel. Ich bin der Erlöser der Welt. Wie haben die Leute in so Situationen, wenn er so Sachen sieht, hat reagiert? Ist er nur ein guter Lehrer oder ist er mehr? Ein guter Lehrer, der kann moralische Wahrheiten, moralische Werte weitergeben. Er wird beliebt, weil man sieht, er hat eine gerade Linie. Aber wenn der gute Lehrer plötzlich sieht, ich bin Gott, ich bin der einzige Weg in den Himmel, dann stimmt etwas nicht mehr. Dann glaube ich ihm es nicht mehr. Aber Jesus hat es gesehen. Ich bin der einzige Weg in den Himmel. Das war nicht nur Moral. Entweder ist Jesus der, wo er sieht, er sei, oder er ist der grösste Lügner, den es je gegeben hat. Das stimmt etwas nicht. Ich bin Gott, hat er behauptet. Was ich tue, wird sich nach 3 Tagen bestätigen. Ich bin der, wo ich sage, ich bin. Einmal, ihr kennt die Geschichte, wo er in den Tempel kam, ist Jesus. Geldwechsler waren dort. Im Tempel ist es so ein bisschen zu und her gegangen wie ein Kilbi. Er ist reingegangen, hat sie rausgetrieben aus dem Tempel, die Geldwechsler gesehen, die gehören nicht daher. Und was haben die Geldwechsler sofort gesehen? Wer gibt dir das Recht, uns da wegzujagen? Und er sagt sinngemäss, weil ich Gott bin. Und die sagen zurück, ja, beweis das auf einmal, dass du Gott bist. Nachdem, dass sie mich werden umgebracht haben, werdet ihr sehen, ich werde auferstehen nach 3 Tagen. Er hat behauptet, er werde auferstehen. Und er ist tatsächlich auferstanden. Johannes 4, 6 sagt er: Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Das ist eine sackstarke Aussage. Zum Vater kommst du nur durch mich. Er sagt, ich bin der Weg, nicht ein Weg. Ich bin nicht einer von vielen, sondern der einzige Weg. Es führen nicht alle Wege in den Himmel. Das wäre das Gleiche, wie wenn ich Elisabeth mir eine Frau anrufen und sagen: Komm, gib mir irgendein Nummer an, das ist gleich, welches sie einstellen. Das wird zu Elisabeth gehen. Es gehen nicht alle Nummern zu Elisabeth. Und es führen nicht alle Wege zu Gott. Es führen nicht alle Wege in den Himmel. Das ist ein Unterschied. Es gibt einen Weg. Und Jesus ist der Weg. Er ist der Bezugspunkt. Er sagt, niemand kann zu Gott, dem Vater, gelangen, außer durch mich. Ich bin die Wahrheit. Er ist der Bezugspunkt. Jedes Mal, wenn du ein Datum schreibst, hat das Datum einen Bezugspunkt zu Jesus. Jedes Mal, wenn du einen Vertrag mit dem Datum unterschreibst, hat das Datum einen Bezugspunkt zu Jesus. Jedes Mal, wenn du einen Termin einschreibst in deine Papieragenda oder in dein Handy, hat das einen Bezug zu Jesus. Jesus hat die Menschheit eingeteilt in vor Christus und nach Christus. Jeden Tag hast du da einen Bezugspunkt. 2019. Ja, 2019. Seit wann? Seit Jesus-Zeit. Er hat die Menschheit gespaltet. Vor Christus, nach Christus. Er ist der Bezugspunkt. Jesus zeigt uns, dass er die Macht hat, die er behauptet, er habe. Er sagt, alle Macht auf Erde und im Himmel ist mir gegeben. Johannes 10, 18. Niemand nimmt mir das Leben. Ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Keine Kraft hat Jesus im Grab behalten können. Trümmer haben ihn umgebracht, haben ihn ins Grab gelegt, haben einen grossen Stein vor das Grab geschoben, haben den Stein ins Grab versiegelt mit dem römischen Siegel, 24-stündige Wache aufgestellt. Dort geht keiner rein und dort kommt keiner raus. Aber das Unvermeidliche ist passiert. Sie konnten ihn nicht aufhalten. Sie konnten machen, was sie wollen. Jesus ist aus dem Grab rausgekommen. Jesus tut, was er verspricht. Er hat versprochen, ich werde nach 3 Tagen auferstehen. Und er ist auferstanden. Markus 10, 24. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und schließlich töten. Doch 3 Tage danach wird er auferstehen. Er wird es tun. Das Kreuz war keine Überraschung für Jesus. Es war Teil von Gottes Plan. Jetzt musst du dir überlegen, du wärst die Person, die im Auftrag vom Römischen Reich, im Auftrag von der Regierung, vor Tausenden von Zeugen Jesus ans Kreuz genagelt hat. Du wärst die Person, die neben dem Kreuz gestanden ist, mit Tausenden von Leuten, die zugeschaut haben, wie Jesus stirbt. Du wärst die Person, die mitgeholfen hat, Jesus ins Grab zu tragen. Du wärst die Person, die mithilft, den schwer riesigen Stein vor das Grab zu tun, dass niemand rein kann und niemand raus kann. Du wärst die Person gewesen, die das Grab versiegelt hat, dass man sieht, das Siegel darf nicht gebrochen werden. Du wärst die Person gewesen, die den Soldaten der Wache befohlen hat, da Wach zu schieben, 24 Stunden durchgehend. Du bist 100%ig sicher, Jesus ist in diesem Grab. 3 Tage später laufst du durchs Dorf und Jesus kommt dir entgegen. Überleg dir jetzt den Schock. Du bist dabei gewesen. Mit Tausenden von Zeugen. Und plötzlich spaziert er dir entgegen. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Wie er es vorausgesagt hat, kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Der wichtige Teil da ist, wie er es vorausgesagt hat. Er hat es vorausgesagt und er steht zu seinem Wort. Es ist in Erfüllung gegangen. Es ist nicht irgendein Plapper gewesen, es ist in Erfüllung gegangen. Jesus ist auferstanden. Er hat gehalten, was er versprochen hat. Warum ist die Auferstehung so wichtig für uns? Macht das einen Unterschied in deinem Leben? Wir reden über eine gute Nachricht, die du kannst verwenden, die kannst du brauchen, wenn du die liest. Diese Nachricht hat Hand und Fuß. Jesus ist der, der er sagt, er sei. Was bedeutet das? Jesus ist der, der er sagt, er sei. Er hat die Macht, die er sagt, er sei. Und meine Vergangenheit kann vergeben werden. Meine Vergangenheit, die Vergangenheit kann vergeben werden. Und das ist die gute Nachricht in Ostern. Vergebung ist möglich. Das passiert wahrscheinlich nur mir, euch sicher nicht. Du bist auf halbem Weg, machst etwas, hat gut ausgesehen und mit drinnen denkst, ah nein, das kommt nicht gut. Bist im Haus anstreichen, habe ich echt die falsche Farbe gewählt. Ja, plötzlich kommen die Zweifel. Mit drinnen. Es gibt Leute, die leben so. Die gehen so durch das Leben und mit drin denken sie, ja, habe ich mein Leben falsch gelebt. Und dann kommen Zweifel aus, wo es nicht mehr weiter ist. Ich bin wahrscheinlich einer von den wenigen, der ab und zu alte Filme schaut. Einfach, weil es, ja, einfach so, oder? Und Columbo, kennt ihr wahrscheinlich nicht, aber der Prediger halt schon. Habe ich so eine Serie angeschaut, wo es mir ein bisschen, ja, habe mich ein bisschen entspannen müssen, sagen wir jetzt immer so. He? Johnny Cash war einer von den Schauspielern dort. Und der Johnny Cash war natürlich der Schlechte, der Batman. Und wo der Columbo herausgefunden hat, dass der Johnny Cash der ist, der die Tat begangen hat, die Schlechte, sieht der Johnny Cash. Ich bin froh, dass ich nicht mehr vorgeben muss. Ich bin froh, dass es rausgekommen ist. Die Schuld hat mich schier verdrückt. Die Schuld hat mich schier umgebracht. Es tut wohl, wenn die Schuld rauskommt. Wenn wir sie ablegen können, wenn wir sie abgeben können. Vergangenheit können wir abgeben. Gegenwart können wir abgeben. Zukunft können wir abgeben. Jesu Hand legen. Schuld können wir abgeben. Etwas im Nachtrauern können wir abgeben. Wir müssen nicht mehr dran gebunden sein an das, was passiert ist. Was mir passiert ist, was dir passiert ist. Keine Schuld, kein Nachtrauern, kein Nachtragen. Denk es an deine Emotionen. Was tust du an emotionalem Müll mit dir umtragen? Wenn jemand davon fährt, anzureden, kommt es dir gerade hoch. Emotionaler Müll, der einfach da ist im Leben, den du noch nicht abgegeben hast. Kolosser 3, 14 sagt, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Es ist vergeben. Er hat gelitten am Kreuz. Er war 3 Tage im Grab. Er ist auferstanden. Du musst das nicht mehr machen. Du musst nicht mehr leiden dafür. Es ist vergeben, was immer das ist in deinem Leben, das gegen wieder hochkommt. Mir kommt das so ein bisschen vor wie mit Rechnungen. Wenn die Rechnungen ins Haus flattern, dann, oh, muss jetzt das sein? Dann zahlst du die Rechnung und euch geht es wahrscheinlich gleich. Wenn die Rechnung erst zahlt ist, dann habe ich die vergessen. Dann geht mir die eigentlich nichts mehr an. Das ist vorbei. Und so ist es, wenn ich Sünde vergehe, was immer ablege. Dann ist das vorbei, dann muss ich diesen emotionalen Ballast nicht mehr mit mir umtragen. Gott hat es vergeben, das ist vorbei, das ist vergessen. Jesus ist der, der gesagt hat, ich kann die Vergangenheit bereinigen, ich kann dir vergeben. Römer 8, 1. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Es gibt keine Verurteilung mehr, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Das Emotionale und was immer das dich plagt, ist vergeben, das ist vorbei. Babyboomer-Generation unter uns. Ihr hattet alle ein Spielzeug gehabt, als ihr klein wart. Das ist so eine. Also, meins hat einen roten Rahmen gehabt. Und dann hat es da so zwei Knöpfe gegeben, die man drehen konnte. Und wenn man die gedreht hat, dann hat es eine Zeichnung gegeben, da drinnen, manchmal schöne und manchmal weniger schöne. Und wenn man die Knöpfe nicht so ganz richtig gedreht hat, dann sind die Zeichnungen halt nicht gut gekommen. Und dann hat man das Ding genommen, hat es gekuddelt oder hat es umgekehrt und dann hast du wieder eine saubere Tafel gehabt. Es war einfach vorbei gewesen. Es ist ausgelöscht. Und so ist das bei Jesus. Er kehrt es um, es ist ausgelöscht, es ist vorbei. Es gibt einen Bibelvers, der das Gleiche sagt. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Es ist ausgelöscht. Es ist weg. Sauber abgewischt. Du siehst nichts mehr. Völlig vergeben. Wenn du emotionalen Ballast hast, der regelmässig oder ab und zu hochkommt, ich würde vorschlagen, dass du heute nach dem Gottesdienst zu jemandem gehst, der die orangen Bändchen hat, die werden da vorne stehen. Und sag der Person, was die emotionale Müll ist, der gegen wieder hochkommt. Die Person wird für dich beten, kann für dich segnen, kann dich segnen. Und dann der zweite Punkt, das aktuelle Problem. Jesus hilft uns, die zu bewältigen. Der grosse Teil von unserem Leben ist nicht überschaubar. Der grosse Teil von deinem Leben kannst du nicht kontrollieren. Vor allem als Eltern. Wie war das? Wie hat die Eltern geredet über die Kindererziehung, vor dem ersten Kind gehabt? Jetzt ehrlich. Da hätte er reden so im Sinn von: Hey, ich habe die 10 Gebote für die richtige Kindererziehung. Dann kam das erste Kind gekommen, und dann hat es noch geheissen, 10 Tipps für die Kindererziehung. Wo das zweite Kind gekommen ist, hat es noch geheissen, ein paar mögliche Vorschläge für die Kindererziehung. Und als das dritte Kind ist gekommen, hast du gar nichts mehr gesehen über Kindererziehung. Es ist einfach manchmal anders, als wir uns das vorstellen. Und da ist ein Reifungsprozess bei uns Menschen. Können wir herreifen zu dem Punkt, wo wir sagen können, ich weiß es nicht. Oder sogar, ich muss auch nicht alles wissen. Ich muss nicht alles herausfinden. Reife ist, wenn wir erkennen, ich kann nicht alles. Ich habe es nicht, für alles zu machen. Ich kann mein Leben nicht kontrollieren. Aber Gott kann mein Leben kontrollieren. Er hat Kontrolle. Und ich muss sie ja eigentlich gar nicht haben. Ich darf mit ihm in Verbindung sein. Und dann kann ich mich entspannen. Dann kann ich relaxen in seiner Gegenwart. Weil er Kontrolle hat. Und er hat sie wirklich. Nicht nur so wie du und ich. Wir Menschen sind nie dazu bestimmt gewesen, das Leben aus eigener Kraft zu meistern. Das war nicht Gottes Sinn gewesen, den er uns geschaffen hat. Er möchte in einer Beziehung leben mit dir und mir und möchte dir helfen, das Leben zu meistern. Epheser 1, 19 und 20. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich grossen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Die gleiche Kraft schafft in dir, wie die Kraft, wo Jesus damit aus dem Grab rausgekommen ist. Die gleiche Kraft ist dir zugesprochen. Ist vielleicht außerhalb von deiner Kontrolle. Aber es ist in Gottes Kontrolle. Philipper 4,13. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Er stärkt dich. Er hilft dir. Es ist gleich, was die Situation ist. Er hilft dir darüber hinweg, dass du weiterkommst, dass du weiter kannst leben. Gott sagt, ich möchte dir helfen. Ich bin bereit, dir zu helfen in dieser Situation. Gib nicht auf. Zurzeit ist es modern, dass wir positiv denken. Über alles positiv denken. Jesus redet nicht von dem, vom positiven Denken. Die Bibel redet nicht von dem. Sie redet auch nicht von, musst dich halt einfach ein bisschen aufmuntern, dann geht es schon, musst halt einfach ein bisschen fröhlicher sein. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, ich bin zu allem parat, durch Kraft, die Jesus Christus mir gibt. Durch die Kraft, die in mir als Christ lebt, durch das bin ich für alles parat. Das ist ein Haufen mehr als positives Zeichen. Und dann das Dritte, meine Zukunft kann dank der Auferstehung gesichert sein. Ein weltweites Problem, das die Menschheit hat, ist rings um die Welt herum, es sterben ständig Leute. Der Tod. Jeder stirbt. Ausser die Entrückung sei vorher. Gut, das ist eine Ausnahme. Aber sonst stirbt jeder. Irgendwann ist es Zeit für uns. Es muss ein Dummerling sein, der das ganze irdische Leben durchlebt und nie an das Sterben teicht. Und sich nie vorbereitet auf den Tag, wenn das Sterben kommt. Vielleicht kommt es im Augenblick, vielleicht ist es ein längerer Prozess. Wir wissen es nicht. Aber wir sollten uns damit beschäftigen. Ich weiss, wir reden nicht gerne über den Tod. Ein paar Leute zum Kaffee einladen und dann tust du vorschlagen, wir wollen über unser Sterben reden. Das wird eine komische Situation. Und weil ihr das ja wahrscheinlich nicht macht, jemanden zum Kaffee einladen, mache ich das halt jetzt im Gottesdienst. Was wird passieren, wenn das Unvermeidliche kommt für dich? Es gibt Zeiten, da freue ich mich auf den Moment, wo ich weiss, jetzt kann ich im Frieden, in Ruhe Abschied nehmen von meiner Familie und kann mich freuen auf das, was kommt. Man hat ein paar Kinder gefragt, was das Sterben, was der Tod sei. Eine 8-Jährige hat dann geschrieben, wenn du stirbst, stecken sie in eine Kiste und begraben dich in der Erde, weil du nicht mehr so gut aussiehst. Stephanie, eine 9-Jährige, hat gesehen, die Ärzte, die helfen dir, damit du nicht stirbst, vor der Rechnung gezahlt hast. Die Marsha, ohne 9-Jährige, hat gesagt, wenn du stirbst, dann musst du keine Hausaufgaben mehr machen. Er sagt dann, der Lehrer sei auch im Himmel. Sorry, Peter. Ein 10-Jähriger, der Raymond, hat gesehen, ein guter Arzt, der kann dir helfen, dass du nicht stirbst. Ein schlechter Arzt, der schickt dich einfach in den Himmel. Wir haben das dürfen verlangen, bei Jesus zu sein, mit Jesus zu sein, mit Jesus die Ewigkeit zu verbringen, gleich was passiert. Was passiert im Sterben. Es ist offensichtlich, dass wir nach dem Sterben viel mehr Zeit in der Ewigkeit werden verbringen als hier im irdischen Leben. Vielleicht ist dein irdisches Leben 20 Jahre, vielleicht 90 Jahre oder mehr. Aber das irdische Leben ist nur der erste Millimeter von einem langen, langen Messband, der nie aufhört. Ich finde es interessant, Babyboomer-Generation, noch jetzt zu denen zu kommen. Plötzlich, wenn man so in ein gewisses Alter kommt, wie Babyboomer jetzt etwa sind, fangen sie sich an zu interessieren für das Jenseits. Was kommt denn, wenn ich mein Leben aushauche? Ein Heftchen hat etwa vor einem Jahr oder so Überschrift gehabt auf der ersten Seite, das farbige Heftli, die Wiederentdeckung der Hölle für die Babyboomers. Plötzlich wird es Realität. Hey, gibt es echt die Hölle doch? Könnte es echt doch sein, dass es einen Himmel gibt? Ja, wie tue ich mich jetzt darauf vorbereiten? Wie geht das jetzt? Was wird geschehen? Was wird passieren? Tatsache ist, wir haben extrem viel Missverständnis von wie es mir in den Himmel kommt und was dort wird passieren. Es gibt ja einen Haufen Filme, die ab und zu etwas über Himmel und Hölle einfließen. Und ich nenne das schlechte Filme, aber vielleicht sind es ja gute Filme, aber sie haben eine schlechte Theologie. Die sagen zum Beispiel, der Himmel, der kann noch warten. Oder alle Hunde werden in den Himmel gehen. Für mich ist das schlechte Theologie. Das ist nicht biblische Theologie. Aber eben, Filmemacher sehen das manchmal anders. Wie wird es wirklich sein? Gibt es Himmel und Hölle? Eines Tages wirst du vor Gott stehen. Du wirst ihm Antworten geben auf seine Fragen. Der Himmel wird der perfekte Ort sein. Perfekt! Da wird es nichts auszusetzen geben am Himmel. Dort wird totale Liebe sein, totale Ruhe, totale Freude, totale Perfektion. Kein Sünde, kein Fehler, kein Böses, kein Übel, kein Fehler. Das wird alles nicht dort sein. Perfekt. Perfekt. Weiter vorstellst und noch ein bisschen besser. Aber damit du an den perfekten Ort kannst kommen, musst auch du perfekt sein. Sonst ist es nicht perfekt. Nur Perfekte können in den Himmel kommen. Die anderen nicht. Jetzt hat die Bibel zwei Möglichkeiten für das. Wie kann ich perfekt in den Himmel kommen? Da gibt es zwei Antworten. Plan A von der Bibel ist, du musst es dir verdienen. Das heisst, das ist ein Leistungsplan. Du musst Leistung zeigen. Du musst dein ganzes Leben immer das tun, was richtig ist. Dein ganzes Leben. Nur das, was richtig ist. Immer die richtige Entscheidung treffen. Immer das Richtige sagen. Nie das Falsche. Also du musst perfekt sein im irdischen Leben. Das ist der Plan A. Und der Plan B ist, du vertraust Jesus. Du vertraust Jesus, weil er sagt, ich bin der, den ich gesehen habe, ich bin. Ich bin der, der die Macht hat. Ich bin der, der die Kraft hat. Ich bin der, der zur Wahrheit steht. Er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Nicht irgendein Weg, nicht irgendeine Wahrheit und nicht irgendein Leben, sondern das Leben. Der Weg, die Wahrheit. Da gibt es nichts abzustreichen dran. Er war die einzige vollkommene Person. Und durch Jesus, der Vollkommene, bist auch du vollkommen, wenn du eine lebendige Beziehung mit ihm hast. Ein Vater, der ist dem sein Bübel, hat Geburtstag gehabt. Es war ein Kälbe in der Nachbarschaft. Der Sohn hat 6 Jungs einladen, die mit ihm kommen, die Kälbe. Der Vater ist mitgegangen. Für die verschiedenen Bahnen und Räder und weiss ich, was der da alles hatte. Und hat eine Tonne Tickets gekauft, dass die Gielen auf die Bahnen hier können und so weiter. Die sind von einer Bahn zum anderen gegangen. Bei jeder Bahn hat der Vater 7 Tickets den Gielen in die Hand gedrückt, dass sie drauf können. Und dann kommen sie zum Riesenrad. Und dann sind 8 Buben dort gestanden. Einer hat ihn angelächelt. Und gesagt, ich bin dein neuer Sohn. Und der Vater schaut ihn an, kennen die doch nicht. Ja, mal, der hat es gesagt. Und das war der Mann sein Sohn. Der hat es gesagt, ich soll nur sagen, ich sei dein Sohn. Du gibst mir sicher auch ein Ticket. Wie hat der Vater reagiert? VV hat er dem auch ein Ticket gegeben, auf das Riesenrad können. Jesus ist auch so. Da gibt er ein Ticket. Da vergibt er. Da heilt er. Da gibt er Kraft, ihm zu treu sein. Johannes 17,3. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ist die gute Nachricht. Das hat Hand und Fuss. Beziehung zu Gott, Beziehung mit Gott. Wir Menschen, wir versuchen alles komische Wege, um es richtig zu machen, um es den Himmel zu verdienen. Ein Weg ist, wir tun Gutes, wir dienen und wenn ich so den Himmel erkaufe, Gutes machen. Ja, wenn du nicht perfekt bist, ist das Gute nicht gut genug. Oder wir helfen anderen, das ist wieder Gutes tun. Oder ich benehme mich anständig. Ich rauche nicht, ich fluche nicht, ich gehe nicht mit den falschen Leuten in Ausgang und ich bin doch noch besser und. Ein anderer Weg ist ein Ritual. Ich lasse mich taufen. Ich bin getauft worden als Baby. Ich habe mich als Erwachsenes taufen. Ich habe mich nein im Fluss taufen, ich habe mich im See taufen und schlussendlich bin ich in Jordan gegangen, um mich taufen. Das sind Rituale. Die Bibel sagt nicht, dass das dir das Heil bringt, dass das dir weiterbringt. Du kannst dich so manchmal taufen, wie du weiter willst, bis die Fische alle deinen Namen kennen, die in diesem Fluss sind. Das bringt es nicht, das sind Rituale. Beziehung zu Jesus bringt es. Und dann gibt es noch die sieben, die meinen, das Erbgut, das helfen nicht im Himmel. Meine Urgroßmutter ist zur Predigt gegangen, meine Großmutter, mein Großvater, meine Mutter, mein Vater. In diesem Fall muss doch bei mir auch alles gut sein. Ja, nein, es braucht eine Beziehung. Das Erbgut reicht nicht. Und ja, wir vergleichen es. Also so gut wie die bin ich auch noch. So gut wie der bin ich längstens noch. Das reicht nicht. Du bist nicht gut genug. Du brauchst eine Beziehung mit Jesus. Eine innere Beziehung. 1. Petrus 1, 3 lest: In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Eine Neugeburt mit Jesus, eine sichere, ewige Hoffnung. Mir dünkt, als Menschen sind wir nicht parat zum Leben, bis wir parat sind zum Sterben. Wenn wir sagen können, mal, ich bin parat zum Sterben, dann sind wir parat zum Leben. Dann realisieren wir langsam, um was es im Leben könnte gehen. Von was hast du Angst vor dem Sterben? Das Schöne ist, wir können mit Gott Frieden schließen. Jetzt Frieden schließen. Und das ist, was der Unterschied macht an Ostern. Es heisst nicht nur, ich glaube, dass Jesus so verstanden ist, sondern aktiv werden, eine aktive Beziehung haben mit ihm. Der muss es leben. Das akzeptieren und entsprechend handeln. Nur sagen, er ist auf Verstanden, reicht nicht. Man muss annehmen, man muss handeln entsprechend. Und das ist, was Ostern in unserem Leben tut, verändern. Es ist nicht Tradition, es ist nicht gewohnt, es ist eine Beziehung. Ein paar Minuten still sein vor Gott. Was ist meine Beziehung mit ihm? Vielleicht ist es an der Zeit, dass du heute Morgen Gott siehst, Herr, du bist mir wichtig, weil er sieht dir, du bist mir wichtig, ich habe dich gern, ich liebe dich. Kannst du ihm zurück sagen, Herr, du bist mir auch wichtig, ich habe dich gern. Spielt keine Rolle, was der Hintergrund ist. Katholisch, jüdisch, protestantisch, mormonisch, buddhistisch, baptistisch. Der Hintergrund spielt absolut keine Rolle. Es geht darum, was du jetzt für eine Beziehung hast mit ihm. Eine pulsierende Beziehung. Kannst du ihm sagen, Herr, da bin ich. Nimm mich, wenn ich bin. Ob ich noch viele Jahre habe zum Leben oder ob du mich jetzt zu dir rufst, es ist gleich. Nimm mich einfach, wie ich bin. Einige von uns, die sind in der Vergangenheit Gott ganz nach gewesen und haben sich irgendwie über die Jahre von Gott entfernt. Und Gott möchte dir zurufen, komm zurück. Was sagt Gott genau? Jemand, der Distanz gemacht hat zwischen sich und Gott. Jesaja 54. Voller Barmherzigkeit hole ich dich nun wieder heim. Gott bringt dir Barmherzigkeit entgegen, dass du wieder ganz bei ihm kannst daheim sein. Wir sind alle auf verschiedenen Ebenen in unserem geistlichen oder spirituellen Leben oder auf unserer Reise. Wir sind nicht alle am gleichen Punkt. Aber vielleicht ist es Zeit, dass du in deinem Herz kannst mitbeten. Jesus, ich bin mir nicht sicher, ob ich gerettet bin oder nicht. Wenn nicht, bitte dich heute, dass du mich rettest. Ich setze mein ganzes Vertrauen in dich und möchte dir nachfolgen. Danke, dass du mich liebst und für mich gestorben bist. Hilf mir, das besser zu verstehen. Andere von euch, der hat sich vielleicht von Jesus entfernt über die letzten Jahre. Und Gott möchte dir zurufen, ich habe dich gern, ich liebe dich. Ich möchte dich wieder annehmen, ich möchte dich wieder aufnehmen in die Familie. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du innerlich mitbetest. Jesus Christus, ich komme heute Morgen wieder zu dir. Hey, ich möchte Beziehung mit dir wieder in Gang bringen. Ich höre auf mit dem Mickey Mouse spielen und möchte das Erste, das Wichtigste wieder an den ersten Platz setzen im Leben. Und Teil von euch, der hängt vielleicht gerade noch so drinnen, nennst du dich noch gläubig, aber bist dir nicht sicher, ob du wirklich noch dabei bist. Du bist deprimiert, mutlos. Der Druck, der Stress, der der letzten Woche ist da. Und Jesus möchte auf dich warten. Und sagt, gib mir alles, was dich belastet. Lass mich in deinem Leben arbeiten. Und vielleicht solltest du innerlich mitbeten. Jesus, ich möchte dir mein Problem geben, möchte es anvertrauen. Ich möchte dir mein Leben völlig anvertrauen. Die guten, die schlechten, die hässlichen Sachen. Für mich bist du die einzige Hoffnung. Danke für deine Gegenwart und deine Kraft. Himmlischer Vater, du siehst, wie es in jedem von uns innen aussieht. Was er oder sie jetzt innerlich mitbetet hat, was ihn oder ihn beschäftigt. Herr, hilf, den Ballast bei dir abzulegen und bei dir zu sein, jetzt an Ostern, weil du bist auferstanden. Du bist der, wo du sagst, du siehst. Tausendfach bezeugt worden. Wir loben und preisen dich, dass wir in dir dürfen Frieden haben und Zuversicht. Dass unsere Zukunft bei dir gesichert ist. Ehre, Preis und Anbetung sei dir, Herr. Amen.